Wir sind ja dran, die Geschichte vom Saul anzuschauen. Wir haben letztes Mal angefangen damit und wollen heute auch weitermachen in der Geschichte vom ersten König von Israel. Ein Mann, der momentan noch in dieser Geschichte, wo wir jetzt gerade sind, mit anderen beschäftigt ist, als mit König sein. Er ist am Eselinen suchen für seinen Vater. Hat sie noch nicht gefunden. Und wir haben letztes Mal so ein bisschen die Grundlage von ihm angeschaut und gesehen, eigentlich ist er ja schon prinzipiell zum Scheitern verurteilt in seiner Aufgabe. Schließlich hat der Herr eigentlich nicht wollen, dass sie König haben, sondern auch sie als König wollen. Und er hat eigentlich fast nur können verlieren. Und wir wissen es. Er ist nicht unbedingt der König, den man sich als Erfolgskönig darunter vorstellt. Und wir werden sicher noch ein paar interessante Sachen hören im Zusammenhang im Verlauf dieses Teaching. Er war der Erste, der in die Situation kam, wo im Volk Israel ein König war. Und er ist jetzt in dieser Situation, wo er aufgrund des Hören auf seine Knechte in die Stadt kommt, um zu schauen, ob sie irgendwo den Seher noch finden. Der Samuel als der, der wirklich noch eine Möglichkeit war, für sie noch irgendeinen Input zu bekommen. Und zwar einen Input im Zusammenhang mit seinen Eseln. Jetzt, dort steht er. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir haben, und das ist mir wichtig, wirklich zu verstehen, wir haben eine Situation von einem König, von einem potenziellen König, wo eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und es ist ihm auch nicht wirklich gelungen. Nur ein paar Jahre nachdem er König war, hat er eigentlich sein Königtum verspielt. Er war noch manches Jahr König gewesen, aber nicht mehr unter dieser Herrschaft, die der Herr hat wollte, vom Heiligen Geist, sondern einfach noch König, weil er halt einfach noch König war, bis der Zeitpunkt gekommen ist. Er war 40 Jahre König. Und es ist nicht manches Jahr gegangen, bis er eigentlich sein Königtum vom Erbe her verspielt hatte. Oder? Und einer der spannenden Kommentare war, warum ist er überhaupt zum König gewählt worden vom Herrn? Hat er genau gewusst, was passiert? Hat er genau gewusst, dass der Saul eigentlich innerhalb von relativ kurzer Zeit sein Erbe, sein potenzielles geistliches Erbe wird verspielen? Es ist wichtig, hat man gehört, sein potenzielles geistliches Erbe. Das ist wichtig. Und gleich hat der Herrn berufen. Und das ist jetzt wichtig, wenn wir das Wort Gottes anschauen, gibt es manche solche Situationen. Es gibt manche Mann, wo im Wort Gottes für eine Aufgabe berufen worden ist und schlussendlich total abgeschifft ist. Ich habe gar kein Studium gemacht, wir sind sofort eine Serie Leute in den Sinn gekommen. Ein Biliam, ein Nebukadnezar, ein Judas. Und es gibt noch manche andere Könige, gewisse, ein Simson, sind wir ehrlich. Excuse. Was hat der Simson wirklich an geistlichem Wohl zu seinem Volk beigetragen? Das kannst du eigentlich in die Pfeife rauchen. Der ist überhaupt nicht so geändert. Der hat eine Frau genommen von einem Ort, wo der Herr ganz klar gesagt hat, nein, keine Frauen von der Erde. Das war nicht der Einzige übrigens. Salomo auch. Und gleich hat der Herr ihn berufen. Und es ist jetzt so wichtig zu verstehen. Der Herr beruft einfach Leute, weil er mit denen einen speziellen Teilauftrag erfüllen will. Und jetzt beim Saul ist es so. Der Saul ist berufen worden, König zu sein. Für was? Das kommt jetzt für einen ganz speziellen Auftrag. Ganz speziellen Auftrag. Und das ist jetzt die Situation, in der er ist. Und man sieht es gerade im Vers 16, der Auftrag ist, Israel aus dem Land der Philister zu befreien. Lesen wir mal, was da steht. 1. Samuel 9, 15 bis 10, 8. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag bevor Saul kam und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk rette aus der Philisterhand. denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schrein ist vor mich gekommen. Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul zusammen auf Samuel zu im Tor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Samuel antwortete, Saul, ich bin der Seher, gehe vor mir hinauf in die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen, morgen früh will ich dich ziehen lassen und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir kundtun. Und um die Eselinnen, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und deinem ganzen Hause, deines Vaters? Saul antwortete, bin ich nicht ein Benjaminiter aus einem kleinen Stämme Israels und nicht aus ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechten des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Samuel aber nahm Saul und seine Knechte und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zum Koch, gib das Stück her, das ich dir gab, und befahl, du solltest es bei dir behalten. Da tut der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz. Und er legte sie Saul vor und sprach, siehe, hier ist das Übriggebliebene, lege es vor dich hin und iss, denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden, für diese Stunde. So aß Saul mit Samuel an jenem Tage. Und als sie hinabgegangen waren von der Höhe der Stadt, machten sie Saul ein Lager auf dem Dach und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul, steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und die beiden gingen miteinander hinauf, er und Samuel. Und als sie hinabkamen an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul, sage deinem Knecht, dass er uns vorangehe, und er ging voran. Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Dann nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du 2 Männer finden, bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zeltzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die zu suchen aufgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Eselinnen nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen, dort werden dich 3 Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt 1 Böcklein, der andere 3 Brote, der dritte 1 Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir 2 Brote geben, die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist, und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und Pauken, Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn dich nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was vor dir Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal, siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Ist noch so eine spezielle Begegnung. Der Saul sucht Eselinnen und es kommt etwas komplett anderes. Völlig etwas anderes. Überhaupt nicht etwas, was er erwartet hat. Es kommt etwas, das weit über das rausgeht, was der Saul je nur gedacht hat. Wir hatten vorhin die Situation vom Saul gehabt. Ganz am Anfang haben wir gesagt, offensichtlich war er nicht berufen, König nach März Gottes zu sein, sondern berufen, das Volk Israel aus der Hand der Philister zu befreien. Ganz wichtig. Und das hat er auch gemacht. Das sehen wir dann nachher nächstes Mal, glaube ich schon. Sonst übernächstes Mal. Er hat das gemacht, was der Herr von ihm verlangt hat. Manchmal haben wir so ein bisschen komische Vorstellungen, was der Saul hat sollen. Das ist das, was er ihm gesagt hat. Und der Saul kommt jetzt an in die Situation und begegnet dem Prophet Samuel. Und ich will wirklich einen Fokus auf den prophetischen Dienst von Samuel noch legen heute, weil für mich ist das eines der besten Beispiele vom prophetischen Dienst im Gesamtbild. Wie ein prophetischer Dienst im Gesamten funktioniert und was ein prophetisches Wort, ein prophetisches Wirken in einem anderen Menschen bewirkt. Samuel war Richter, Prophet und Leiter des Volkes Israel Und es war auch vor allem ein Prophet. Und er war von Anfang an in dieser Schule bei Eli und hat wirklich den Dienst vom Prophet gehabt. Und so ist eine Situation, das ist jetzt so eine typische Situation. Der Samuel als Prophet wird direkt vom Herr instruiert. Und zwar einen Tag vorher. Einen Tag vorher. Ist nicht so wahnsinnig lang vorher. Einen Tag vorher redet Gott zum Samuel und gibt ihm ein prophetisches Bild für den Saul. Und der Samuel riffelt nachher das Bild am Saul. Und ich finde es interessant, wenn wir jetzt anschauen, was in diesem prophetischen Bild wirklich alles drin ist, wo hier der Samuel am Saul übergibt. Und das ist ja so, finde es ganz spannend, das wirklich anzuschauen. Und zwar ist das erste von allem, er ist, und das ist typisch für einen Propheten, er ist von Gott sehr gut vorbereitet worden. Und zwar, am Freitag hat er gesagt, morgen um diese Zeit. Er hat gewusst, wann. Er hat gewusst, wo. Er hat gewusst, was für einen Mann das er wird treffen. Er hat genau gewusst, das ist ein Benjaminiter. Das ist einer vom Stamm Benjamin, der kommt und die etwas fragen will. Oder? Er hat gewusst, dass er Eselinnen sucht. Hat er mir dann gesagt. Vers 20, um die musst du dir keine Sorgen machen, die sind gefunden. Er hat aber auch gewusst, das sehen wir später auch noch, 10 Vers 2, dass eigentlich, das haben wir das letzte Mal geschaut, das ist interessant, eigentlich der Gedanke vom Saul, dass der Vater über ihn sorgen könnte, das war nicht falsch gewesen. Und diese Sorge, die hat er im Auge geteilt. Die hat ihm auch gesagt, ja, das ist ja so, der Papa sorgt sich um dich. Der Papa sorgt sich darum, jetzt zwischendurch von dir und nicht um Tesla. Aber die sind ja sowieso gefunden. Aber, das ist jetzt wichtig, die Sorge, und ich denke, ich habe jetzt mir einiges mehr dazu sagen, die Sorge vom Saul ist nicht Reich Gottes. Die Sorge vom Saul ist eine menschliche Sorge allgemeiner Natur. Eine menschliche Sorge, die einfach normal ist, aber, das ist so wichtig, die menschliche Sorge im Licht vom Reich Gottes ist immer sekundär. Das, was das Reich Gottes will, ist immer wichtiger. Und so hat er die Aufgabe, die Sorge gewusst, hat gewusst, wo er herkommt und so weiter und so fort. Und er hat genau gewusst, was er für einen Plan hat. Das hat er mir gesagt, der soll sich aus der Philisterhand befreien. Und warum hat er auch gewusst? Weil Gott hat sein Volk gesehen. Er hat gewusst, mein Volk ist im Elend und ich will ihn brauchen, um mein Volk aus dem Elend zu befreien. Das heisst, es ist sehr, sehr ein komplettes Bild, das Samuel hatte, bevor er auf den Saul zugegangen ist. Nein, beziehungsweise, es ist aber wichtig, bevor er den Saul getroffen hat. Und das ist, denke ich, auch etwas Wichtiges, was jetzt gerade kommt, ganz wichtig. Der Prophet hat ein Bild, dreht es auf sich, dreht es in sich, manchmal lang, manchmal weniger lang. Und dem, wo er es liefern muss, dem muss zuerst auf ihn zukommen. Und das ist so wichtig, auch ganz spannend in dieser Situation, wenn es um ein prophetisches Wort gibt, zum Deponieren, ist es so, dass der es empfangen soll, ganz häufig auf den zugeht, der das prophetische Wort füreinander parat hat. Und hier war das so. Der Saul hat auf Samuel müssen zugehen. Der Samuel ist nicht gegangen, nachdem der Herr gesagt hat, das ist nicht. Und ist auf ihn zugegangen und sagt, lass mal schnell, Saul, ich habe dir etwas für dich, gell? Ich will dir etwas erzählen. Sondern der Saul ist auf Samuel zugegangen. Er ist nur noch gesagt, du, lass mal schnell, kannst du mir sagen, wo ich den Seher finde? Das ist noch speziell eigentlich, grundsätzlich, oder? Geht zum Samuel selbst. Du, weißt du, wo der Samuel ist? Und so geht er auf ihn zu. Und dann sagt natürlich Samuel logischerweise, ich bin der. Und er fährt nachher einen interessanten Dialog, bzw. ein interessantes Gespräch oder eine interessante Begebenheit mit ihm an und sagt ihm nachher, als erstes, das ist noch speziell, zuerst mal, sagt er, da ist es schauen, oder? Er sagt ihm noch nichts, sondern sagt, los, gang auf die Höhe rauf, ich will mit dir essen dort. Und morgen kannst du wieder gehen. Und was in deinem Herzen ist, das will ich dir alles sagen. Und das mit den Nesseln ist sowieso schon klar. Die sind nämlich schon bereits gefunden worden. Ich glaube, das ist so eine relativ typische Situation, wenn du ein prophetisches Wort bekommst, dann bist du meistens leicht überfordert. Dann passiert irgendetwas, wo du nicht recht weißt, was mit dir passiert, weil das ist nicht das, was du erwartest. Der Saul hat nur gewusst, wo die doofen Nesseln sind. Das war alles. Alles andere hat nicht wirklich interessiert, prinzipiell mal. Und jetzt kommt der Samuel, gibt ihm völlig etwas anderes. Etwas völlig anderes gibt er ihm. Und nachher überfordert er ihn komplett. 1. Samuel 9, die zweite Hälfte vom Vers, 20, die zweite Hälfte vom Vers. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und deinem ganzen Haus und deines Vaters? Und das ist ja relativ typisch, ich war noch so gut drin, oder Daniel uns etwas gesagt hat, wir waren auch ganz leicht überfordert gewesen. Ganz leicht irritiert und haben gar nichts mit dem erwartet gehabt. Oder uns ist es ziemlich auch so gegangen wie im Saul hier, dachte, von was redest du? Und der Saul antwortet, und Saul seine Antwort ist extrem aufschlussreich, und die möchte ich jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und zwar gibt die sehr viel Auskunft über den Saul, seine Persönlichkeit. Der Saul antwortet, bin ich nicht einer aus dem Stamm Benjamin, einer der kleinsten Stämme? Und mein Geschlecht ist auch eines der kleinsten Geschlechter im Stamm Benjamin. Warum sagst du mir so etwas? Warum sagst du mir das? Und hier zeigt sich jetzt, trotz seiner deutlichen Größe, seiner Schönheit, dass seine Persönlichkeit doch noch nicht ganz so wahnsinnig reif und robust war. Der Saul war extrem unsicher. Er war minderwertig und eifersüchtig. Das sieht man hier schon. Ja, aber ich bin doch von den Kleinsten. Ich habe doch überhaupt nichts zu sagen. Ich gehöre zum kleinsten Stamm. Und er ist noch in einer kleinen Familie, im kleinen Stamm. Ich habe doch gar keinen Bezug zu irgendetwas Grossem. Und aus dem spricht ganz viel von seiner Persönlichkeit heraus. Und das hat sich nie wirklich extrem verändert beim Saul nachher. Das ist geblieben. Er ist eifersüchtig, minderwertig und unsicher geblieben. Das ist echt noch spannend. Und gleich hat er vieles Gutes gemacht, das ist wichtig. He? Und die Aufgabe, die er machen musste, hat er erfüllt. Aber gewisse Sachen, die er machen sollte, hat er genau wegen seiner Schwächen schlussendlich falsch gemacht. Und so ist der Saul dort plötzlich mit etwas konfrontiert worden, das er überhaupt nicht anfangen konnte. Der braucht nicht gewusst, was will ich jetzt, was soll ich jetzt mit dem? Und ich bin überzeugt, er hat hinten und denkt, wenn du was also, oder gar nicht wirklich Zeit gehabt, zu denken, und dann musste er raufgehen, gehen essen, und dann wieder oben an den Tisch gesetzt, mit sich recht zusammen, oben an den Tisch von Mannen, 30 Mannen, und zwar relativ hohe Mannen, weil die Formulierung ist noch spannend hier, was heisst, Vers 22, und das waren etwa 30 Mann. Also speziell, präziser Nachsatz. Das ist speziell. Und das ist etwas ganz Spezielles. Und das ist wichtig. Da müssen wir ein bisschen Philosophie bzw. den Wesenszug von diesen Völkern verstehen. Gastgeber sein ist etwas ganz Wichtiges. Eine Einladung ausschlagen darfst du eigentlich nicht. Und dann noch oben an den Tisch gesetzt zu werden, ist etwas ganz Spezielles. Das ist etwas, wo definitiv ein ganz spezieller Ehrenplatz war. Und der Saul hat garantiert nicht gewusst, warum das er jetzt dort oben am Tisch hockt. Er hat das ganz sicher nicht gecheckt. Warum hocke ich jetzt oben am Tisch? Und dann geht es erst noch weiter. Dann bekommt er noch mit Abstand das Beste, was es damals gegeben hat. Die Keule und der Fettschwanz. Das war das absolut Wertvollste, was du einen Gast auftischen konntest. Heute wäre es Filet, das Nierstück, damals war das Köder der Fettschwanz. Also vom Rind, nicht von der Sau. He. Nur so ein kleiner Hinweis. Und er bekommt das beste Essen. Und hat eine ganz spezielle Stellung. Und der Koch kriegt ihn das nachher und hat gesagt, iss. Ganz spezielle Stellung bekommen. Passt völlig zu dem, was er natürlich gesagt hat. Der Samuel gesagt hat, los, wem gehört dir nicht alles, oder? Wenn nicht dir, Das passt völlig zusammen. Und nachher, dann isst er, und das ist so wichtig, das ist ein völlig absolut unplante, nicht entsprechende Situation für den Saul. Und das ist auch wichtig. Das gibt es in dieser Situation, wenn der Herr prophetisch redet, da kommt etwas, was völlig total daneben ist. Und nachher, was passiert nachher? Dann geht er einfach schlafen. Das ist wichtig. Dann geht es ganz normal weiter. Und das ist auch wichtig. Ich weiß noch so gut, wo wir das bekommen, da haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? Gar nichts. Einfach lassen stehen, darüber nachdenken und ganz normal weiterlaufen. Und das haben wir gemacht. Und genau hier geht es auch so. Er läuft ganz normal weiter. Ganz normal läuft er weiter und geht einfach schlafen. Und am nächsten Morgen ruft er ihm und sagt, Saul, Stange auf, komm, jetzt gehen wir weiter. Er ist er vor der Stadt draussen und sagt, lass, jetzt schick mal den Knecht noch ein bisschen weiter. Und dir will jetzt noch etwas sagen. Und er salbt ihn. Er salbt ihn zum König und setzt ihn ein als geistliches Haupt, das ist wichtig, und als staatliches Haupt. Geistliches Haupt haben wir letztes Mal schon angeschaut. 5. Mose 17 ist beschrieben, was der König dann machen sollte. Der König sollte hergehen, vom Gesetz eine Abschrift machen und über die Tag und Nacht nachdenken. Tag und Nacht nachdenken, damit er, und zwar ganz wichtig, damit er das Volk Israel in der Furcht Gottes führt und leitet. Damit das Volk Israel so führt und leitet, wie der Herr wette. Und es wird mal gesagt, ich möchte mal sagen, von allen Königen ist keiner so gut wie der Josia in dem. Der Josia ist hergegangen und hat genau das gemacht. Er hat die Schriftrollen gefunden. Hat die genommen, hat die studiert und hat alles gemacht, was in dieser Schriftrollen ist. Das geistliche Niveau vom Volk Israel war noch nie so hoch gewesen unter Josia. Nie. Und er hat alle Feste, die verloren gegangen sind, wieder eingeführt. Die Ordnung wieder eingeführt und wieder aufgeräumt. Weil er genau das gemacht hat, was der Herr gesagt hat. Und die Salbung hier ist genau um das gegangen, dass der Saul dann entsprechend auch genau das macht. Und genau als geistliches Haupt das Volk Israel vor dem Angesicht Gottes versucht zu führen. Keine Ahnung, wie es im Saal gegangen ist in dieser Situation. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Das muss ganz speziell gewesen sein. Und nachher macht er etwas, was auch noch typisch ist für eine prophetische Situation, damit entsprechend der Saul dann auch glaubt, was der Prophet gesagt hat. Er hat gesagt, jetzt, wenn du dir jetzt gehst, dann wirst du dieses und jenes und das erleben. Und wenn du dann dort herkommst, schlussendlich in das Gibea, dann wirst du auch noch prophetisch wieder begegnen. Das ist ein Prophet. Und die sind verzückt und dir wird das Gleiche passieren. Und wenn du dort bist, wird der Geist Gottes über dich kommen und du wirst ein anderer Mensch werden. Sagt ihm alles, was wird passieren für die nächsten paar Tage, damit er weiss, dass das, was Samuel gesagt hat, wirklich Gottes Wort war. Und so macht er ihn parat für seine Aufgabe und gibt ihm eine kleine Prüfung mit. Und zwar Vers 8. Aber bevor dem, der Grund kommt, etwas im Vers 7 sagen, das ist wichtig. Das ist schon spannend zum Anschauen. Wenn der Herr ein prophetisches Wort gibt, dann gibt er ein teilprophetisches Wort und tut nicht jeden einzelnen Weg beschreiben, jeden einzelnen Schritt, sondern hier sagt er ihm, los, das und das wird passieren. Und dann sagt er ihm, wenn das passiert ist, dann weißt du, und das ist spannend, wenn du weißt, dass die Zeichen eingetroffen sind, dann tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Das ist etwas so Interessantes. Wenn du dann merkst, okay, der Herr hat mich aufgesetzt für einen Weg, wo das eintrifft, dann mach das, was dir vor die Hand kommt, weil Gott ist dabei. Das ist wichtig. Das ist etwas, was gewisse Leute möglicherweise auf ihrem Weg relativ schnell verlieren, ob sie in solche Sinn kommen und denken, was wichtige Gedanken ist. Du hast vielleicht mal etwas gehört vom Herrn. Der Herr hat dir etwas gesagt. Und du hast gemerkt, dass es stimmt und bist gewisse Schritte gegangen und plötzlich hast du aufgehört. Weil du gedacht hast, der Herr müsste wieder etwas sagen. Aber nein, der Herr hat einfach gesagt zum Saul, dann mach, was vor die Hand, vor deine Hand kommt. Dann mach, was vor deine Hand kommt. Nicht irgendetwas anderes, sondern mach einfach das, was vor deine Hand kommt. Ganz wichtig. Kommt mir jetzt, also ist wirklich Gedanke, dass ich denke, was wichtig ist. Das Risiko, dass wir Gottes Weg verpassen, ist relativ gross, wenn wir prophetisch anfangen und nachher plötzlich denken, jetzt muss der Herr immer und immer und immer wieder reden. Vielleicht sollst du halt einfach nur machen, was vor die Hand kommt. Vielleicht sollst du einfach nur das tun, was sich ergibt. Und nicht noch einmal fragen, was der Herr gesagt hat. Weil es ist interessant, es ist ganz wichtig, es kommt nachher eine Prüfung für ihn. Und zwar genau die, wo ein Scheidenweg liegt auf seinem Weg. Und sagt, los, und nachher gehst du vor mir runter nach Gilgal. Und dann wieder zu dir kommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage, musst du warten, und dann sage ich dir wieder, was als nächstes dran ist. Bis kleines da hier, die 7 Tage werden wir in den nächsten paar Wochen irgendwann stehen, weil wir begegnen als entscheidenden Punkt. Aber bis die 7 Tage kommen, geht es ein paar Jahre. Und in diesen paar Jahren, die in den nächsten paar Kapiteln kommen, hat der Saul einfach gemacht, was ihm vor die Hand gekommen ist. Und ihr werdet es sehen, es ist ihm gelungen. Und interessant. Und gleich gibt er mir hier eine Prüfung mit. Eine Prüfung, die dann irgendwann wird kommen. Irgendwann wird dann die kommen. Und so ist der Saul vom Samuel jetzt parat gemacht worden für seine Aufgabe.
Hallo zusammen. Genau. Wir gehen die Geschichte wieder zurückdrehen und gehen wieder anfangen. Ich will die Geschichte mehr ein bisschen vom Saul her anschauen. Mir ist vor allem der Saul aufgefallen. Der Saul unterwegs mit seinem Knecht an diesen Eselinnen suchen. In seiner Aufgabe, in seinem Alltag, relativ hektisch, weil sie schon recht viel Zeit verbraucht haben bei diesen Esel suchen. Es geht nicht, ob die so weit gelaufen sind wie die zwei. Ja, echt, jetzt schlussendlich hinter dem Haus gestanden, ich weiß es nicht. Obwohl, die haben schon eine rechte Wegstrecke zurückgelegt, die zwei. Und dann, wo sie dann wirklich einfach der Saal gesagt haben, jetzt gehen wir einfach hey, auch wenn wir die Esel nicht finden, mein Vater macht sich Sorgen um uns, sagt der Knecht, aber los, komm, wir gehen doch noch zu dem Seher. Das wäre doch noch eine Idee. Und dort steigt der Saul auf die Idee vom Knecht ein. Das merke ich schon. Wenn wir in unserem Alltag sind, dann denken wir, es muss laufen, ein bisschen hopp, und wir merken, wir sind schon im Verzug, und dann kommt irgendjemand und sagt, das wäre auch noch eine Idee. Bin ich feig, dann zu hören? Im Knecht sind Gedanken. Irgend von jemandem, irgendein Kollege, der sagt, da wäre doch noch etwas. Der Saul steigt darauf ein und sagt, also, dann gehen wir noch zu dem Seher. Sie treffen den Seher und der Saul fragt, weißt du, wo der Seher wohnt? Er weiss auch nicht mal den Namen von ihm. Und dann sagt Samuel, ich bin's. Schon dort merkt man, der Saul von irgendwo hat nicht wirklich gedacht, warum hat er nicht gewusst, wie der aussieht? Der Samuel war schon manches Jahr Richter. Der hat kein Bild gehabt, er hat nicht gecheckt, er ist es schon, was ich jetzt hier frage. Der Saul kommt mir wirklich über einen nicht besonderen Plan. Und dann sagt ihm der Seher, das, was er eigentlich wollte wissen, nämlich die Esel sind gefunden. Und dann sagt er, ah, komm doch noch mit mir auf den Berg, komm noch essen zu mir und hat noch viele Ideen. Und auch dort, der Saul konnte sagen, los, ich habe nicht Zeit, dann muss ich jetzt wirklich heim. Wenn die Esel gefunden sind, hey, danke viel, viel mal. Der Knecht hat doch noch gesagt, er hat noch ein Silberstückchen. Hier hast du den Lohn, vielen Dank. Und hey, go. Das ist der Alltag. Merke, der Reich Gottes und der Alltag, das ist mega nah ineinander drin. Manchmal bewegen wir uns im Alltag und dann kann es auf Reich Gottes wechseln. Und wenn du das nicht checkst, bist du gerade wieder im Alltag drin. Und hier ist Reich Gottes in Saul sein Leben eingekommen. Und er hat auch nicht können merken, dass es Reich Gottes ist. Er hat gesagt, lass es anders machen, mich gerne essen. Wie manchmal haben wir das schon gesagt. Wo es vielleicht darauf ankommen wäre, Zeit zu nehmen. Lass es anders machen, mich gerne essen. Heute passt es mir leider gerade nicht. Ich muss wirklich heim. Und allen Grund. Menschlich gesehen hat das auch allen Grund zu sagen, lass, der Vater macht sich Sorgen. Und wir haben inzwischen viel zu lang gehabt. Und sowieso, wir müssen uns Gott. Tschüss Samuel, du hast uns wirklich geholfen. Der Saul ist nur wegen diesen Eseln dort hingegangen. Er hat gar nichts anderes erwartet. Und manchmal ist es bei uns auch so. Der Herr redet zu uns, wenn wir es gar nicht erwarten. Und manchmal ist es einfach der Knecht, der die gute Idee hat. Die Frage ist, hast du Ohren zum Hören in deinem Alltag? Dann, wenn dein Programm aufgesetzt ist, wenn du genau weißt, was du heute alles machst, hast du Ohren zum Hören. Und dann sagt der Samuel ihm eben, dass er dir ja sowieso schon alles gehört. Und ich habe wirklich gesagt, das war das prophetische Wort gewesen. So weit ist es ja dann nachher gekommen. Es hat ja dann mal alles im Saul gehört. Und dann schweigt der Saul nicht, sondern er kommt mit seiner Minderwertigkeit. Die müssen wir wirklich sehen. Dann sagt er, bin ich nicht ein Benjamiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechten des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Wir sind nachher an eine Stelle gekommen im Neuen Testament, aus dem 1. Korinther 1, 26 bis 29. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott der Welt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott der Welt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott der Welt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Ja, der Herr beruft nicht die, die oben noch drauf schwimmen. Irgendjemand beruft er. Die und mich. Die kleinen Zwerge auf dieser Welt, die irgendwo in ihrem Alltag unterwegs sind, noch heute, und Jesus kommt und beruft, haben wir Ohren, die es hören. Und da muss man im Saul anrechnen, er hat gehört. Und viele merken auch, wenn so eine Berufung kommt, eben viel ist es, wo der Knecht gesagt hat, sagt unser Herz, vielleicht, du, ich weiss schon, was ich zu tun habe und was ich lassen kann. Weisst du schon, woran es geht, ist schon gut. Unser Herz funktioniert viel nicht in der Berufung. Unser Herz ist viel hochmütig und unser Herz redet sich viel selber ein, es ist unfehlbar, es macht keine Fehler. Und wir überheben uns relativ schnell im Herz, oben raus oder unten raus. Entweder kommt Minderwertigkeit und sagt, das oder Saul hier sagt ja sicher nicht ein. Oder eine Überheblichkeit kommt und sagt, ich weiss es schon. Also vom Knecht brauche ich schon nicht gerade den Rot. Ich weiss es schon. Dabei haben wir keine Ahnung. Und nachher nimmt er ihn mit, nimmt ihn an den Tisch, setzt ihn oben her, gibt ihm das beste Stück Fleisch und auch so wie der Saul über sich denkt, ich glaube, es war ihm unangenehm. Er hat nicht dort oben bei diesen 30 Männern hocken. Das war ein junger Bürstu. Und das sind die Männer. Er hat mit denen müssen zu Nacht essen. Er hat so das beste Stück. Er hat vielleicht noch zugeschaut, wie er isst. Ich weiss nicht, wie angenehm das war. auch dort lohne ich mich wegen Jesus herausfordern, in unangenehme Situationen jetzt kommen. Oder klemme ich einfach vorher ab. Gehe ich einfach vorher heim, bevor es unangenehm wird. Woher darf Jesus mich führen? Und mit was für einer Energie muss er in mein Leben kommen, bis ich meinen geplanten Weg umplane? Überleg dir das mal. Was braucht es in deinem Leben, als du von deinem Plan wegkommst wegen ihm? Wo sie wieder runtergelaufen sind nach dem Essen, wo er den Knecht vorausschickt, sagte Samuel zu ihm, du aber steh jetzt still. Und ich merke, das braucht es manchmal. Du aber stand jetzt still und lass mal zu. Und er gießt ihm das wertvolle Öl über den Kopf von jedem, nach einem gewissen, wenn Öl über den Kopf gegossen wird, dann wirst du König. Dann passiert es. Der Saul aus dem kleinen Stamm von den Benjamiter. Schön, gross, er hat schon etwas ausgestrahlt. Es war schon nicht einfach nichts. Der Saul war schon jemand und hat etwas ausgestrahlt. Und jetzt, also beim Vorbereiten von dem Mann, habe ich gemerkt, der Mann hat schon etwas gehabt. Hier, tipptopp reagiert, tipptopp gelöst. Nachher hat er die Zeichen mitbekommen vom Samuel auf dem Weg. Das sind auch wirklich so die Unterstützung, dass er glauben kann. Das Beweis, es ist wirklich wahr, was ich gesagt habe, dass im Saul sein Glauben wachsen kann. Er hat nachher ein neues Herz hat er bekommen. Und er wird merken, das neue Herz, das er bekommen hat, das ist das Ziel von Jesus mit dir und mit mir. Er will uns ein neues Herz geben. Genau das will er mit uns. Er will uns können stoppen im Alltag. Er will uns können umlenken auf seinen Weg. Er will uns umlenken auf seine Berufung. Und er will uns ein neues Herz geben. Er will etwas Neues starten in unserem Leben. Aber wie der Marc schon gesagt hat, gewisse Sachen hat er selber nicht verloren. Seine Minderwertigkeit hat er nicht verloren. Er ist nachher eifersüchtig geworden. Gewisse Wesenszüge haben sich nicht verändert in der Zeit, in der er König war. Er hatte den Jonathan als Sohn. Der Jonathan war ein Vorzeigesohn. Wir hatten vorhin den Eli mit seinen Söhnen, die gar nichts gehört haben. Das Opferfleisch gegessen haben, weiss ich nicht was. Dann haben wir einen Samuel gehabt, wo seine Söhne auch nicht feig waren. Und dann haben wir einen Saul. Und ich schon muss sagen, Jonathan war ein Vorzeigesohn. Auch hat der Saul nicht Schlagzeilen gemacht mit Frauengeschichten. Was der David und der Salomo dort definitiv hergebracht haben. Er hatte einen Sohn gehabt, wie ein David einen gehabt von vielen. Und der Salomo, ja. Der Jonathan ist im Kollateralschaden erlegen. Der Jonathan, ja, will euch die Geschichte weiter erzählen, gross, aber der ist, ja, mit drei Söhnen vom Saul am gleichen Tag gestorben. Drei Söhne und der Saul in der gleichen Schlacht umgekommen. Dort ist mir auch aufgefallen, wie die Herzenshaltung der Eltern auch die Kinder bestimmen können. Trotzdem, als er eine gute Herzenshaltung hatte, hat er die Kurve nicht gekriegt. Ich merke, wie die Entscheidung. Und weißt, es war noch manche König. Es war noch manche Chef. Es ist noch manche hat einen guten Job gehabt. Aber wo ist das Herz? Was für eine Herzenshaltung haben wir? Der Herr sagt es immer wieder, im aufrichtigen Lohn ist es gelingen. Der Herr verheißt die Demütigen. Lohne ich mein Herz vom Herrn auswechseln. Es kommt nicht auf den Titel drauf an, den du hast. Sondern wo ist dein Herz in dem Ganzen inne? Wie entscheidest du dich, die du es gar nicht mehr sieht? Eine Herzenshaltung kann man nicht gerade von aussen sehen. Aber die Herzenshaltung ist das, was wir hinhalten. Das, was wir bestimmen, ob du es rennen kannst rennen oder nicht. Das, was wir bestimmen, ob du kannst Glauben halten kannst. Die Herzenshaltung. und ist mir so wichtig geworden bei dieser Geschichte vorbereiten. Einfach, Herr, gib mir die richtige Herzenshaltung. Lass mich im richtigen Moment demütig sein. Lass mich wirklich kämpfen für ein neues Herz. Schenk, dass ich wirklich hören kann. Also ich kann gehorsam sein. Nachher kommen die 7 Tage. Er hat Zeichen mitgegeben gesagt, und dann musst du 7 Tage warten. Die wissen, ist, also dass es zum Verhängnis geworden ist im Saul. Er hat eben nicht gewartet. Er hat lang gewartet, aber nicht genug lang. Und das ist auch aus seinem Herz herausgekommen. Wo ist dein Herz? Das eine ist eben, lass ich mich aus meinem Alltag rausnehmen und nachher, wo führt mich meine Herzenshaltung? Ich wünsche mir für uns alle, dass wir wirklich eine Herzenshaltung haben für den Herrn. Und an der müssen wir arbeiten. Und die kommt nicht über Nacht.
Genau, so ist Saul jetzt in dieser Situation am Anfang von seinem Weg als König. Und hat wirklich die Situation gehabt, dass er vom Herrn aufgesetzt war. Aufgesetzt für den König. Speziellen Auftrag, den er parat hat, mit einer Prüfung, die irgendwann in seinem Leben kommen wird. Und entsprechend musste er durchgehen. Und es ist wirklich so, die Frage, die sich stellt, wirklich ist, höre ich, wenn der Herr redet, in meinem Alltag innen, lande ich mich darauf ein und laufe in eine neue Richtung. Und das Interessante ist, das werden wir das nächste Mal sehen. Der mit dem neuen Herz, der ist gekommen. Jetzt gehe ich in eine neue Richtung, bekomme ich ein neues Herz, bekomme ich eine neue Sichtweise, einen neuen Blickwinkel für gewisse Sachen. Und laufe ich nachher in dem Wissen und mache das, was der Herr mir vor die Hand gibt. Oder höre ich es, aber handle ich nicht danach. Oder höre ich es, reagiere darauf und dann plötzlich bleibe ich stehen und merke nicht, dass ich einfach weiterlaufen darf und gar nicht viel anders kommt, sondern ich einfach laufen sollte, bis der nächste Input kommt. Und dann höre ich wieder und dann laufe ich wieder, bis der nächste Input kommt. Haben wir ein Herz, das bei all diesen Issues, die wir mit uns umtragen, bereit ist, einfach zu hören, was der Herr sagt und dann zu schauen, was er macht? Dass wir entsprechend in unserem Herz mit dem Herr vorwärts kommen. Damit er mit uns das machen kann, was er vorgesehen hat. Das alles hat angefangen. Ist parat gewesen, aufgesetzt gewesen von Samuel für die Aufgabe. Und jetzt sind wir gespannt, was schlussendlich mit ihm weitergeht. Sind wir auch parat einfach für den nächsten Schritt, den der Herr für uns parat hat? Beziehungsweise laufen wir in dem, was der Herr uns gesagt hat, wo wir laufen sollen, und machen wir einfach das? Bis der nächste Input kommt von ihm. Und schauen wir auf unser Herz, dass die Issues, die wir haben in unserem Herz, dass die nicht bleiben. Dass wir die adressieren können, dass wir die loswerden können, damit wir nicht plötzlich wegen irgendetwas im Stürchen in dem Ganzen innen. Sind wir Leute, die hören können, je nachdem, im entscheidenden Augenblick wirklich warten im Alltag innen und uns nicht vor Alltag eine Hektik reagieren. Und ich glaube, gerade jetzt momentan ist wirklich Zeit, optimale Zeit, um entsprechend uns nicht vom Alltag zu beherrschen. Was momentan läuft, ist definitiv nicht das, was wir wollen für unser Leben. Das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht der Plan. Der Alltag ist definitiv nicht so, wie wir es uns vorstellen. Nicht, dass es eine Katastrophe ist, aber es ist nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber er hat unglaubliches Potenzial, uns daran zu hindern, zu hören, was der Herr will sagen. Weil wir uns beschäftigen mit allem dummen Corona-Seich. Anstatt dass wir hören, was der Herr will sagen und auf das dann reagieren und entsprechend weiterlaufen können. Lassen wir uns vom Corona beeinflussen, von allem Stress und Weg beeinflussen. Von allem, was nicht gut läuft. Es hat viel, was nicht gut läuft. Die Welt spinnt völlig momentan. Oder Oder hören wir den Herr im Alltag, wo können wir die Wege gehen und das, was der Herr für uns bereit hat, schlussendlich wirklich in unserem Leben umsetzen. Und das, was wir wünschen, dass wir das können. Gerade in dieser turbulenten, chaotischen Zeit, gerade jetzt, habe ich das Gefühl, es ist besonders wichtig, dass wir hören, was der Herr sagt. Besonders wichtig, zu hören, was der Herr sagt und zu verstehen, was er für uns will. Dass wir nicht irgendetwas im Hingern nachlaufen, wo wir nachher dann sagen, Mann, jetzt habe ich aber wirklich meine Zeit vergütet. Das hätte ich jetzt definitiv nicht sollen. Hören wir es im Alltag und laufen wir. Laufen wir durch, wo der Herr uns motiviert. Amen.